Wir schreiten jetzt gerade durch die Tür vom Bundesgericht wieder raus. Genau. Die imposante Stege runter. Mhm. Also das Gebäude ist schon unendlich imposant.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie viele Gerichte kennst du, wo es echte, frische Blumen hat? Also ja, sehr, sehr eindrücklich.
Also wir sind ja hier reingekommen. Dann sind wir mal durch einen Sicherheitscheck, sind wir die Stegen raufgekommen und dann hat uns der Weibel gefragt, warum wir kein Badge haben.
Genau.
Wir haben auch nicht gewusst. Und dann hat er uns gefragt, wer wir sind. Und dann ist herausgekommen, dass wir ja Parteivertreter sind.
Ja.
Und dann ist die Aufregung losgegangen, weil dann hätten wir einen speziellen Badge gebraucht.
Genau, aber es ist also keine 2 Minuten gegangen und wir haben den Badge gehabt.
Genau, also der Weibel hat sofort sich ins Zeug gelegt, hat sehr gut geschafft. Dann sind wir von einer Weibelin reingebeten worden.
Mhm, dann also dürfen wir zuvorderst Platz nehmen.
Was mich beeindruckt hat, dann hat es dort ein Stehpult, wo Papier bereitgelegen ist.
Ja.
Also ein Service.
Ja.
Dann ist pünktlich die Tür zugegangen hinten. Dann ist ein Weibelführer gestanden und hat gesagt, jetzt käme ich ins Bundesgericht, man soll sich erheben.
Genau.
Und dann sind 3 Bundesrichter und 2 Bundesrichterinnen reingeschritten.
Und eine Gerichtsschreiberin.
Und eine Gerichtsschreiberin. Die hat dann vorne durch müssen, in ein Bildchen.
Mhm.
Und dann hat der Präsident die Verhandlung eröffnet und hat begrüßt. Und zwar auf Französisch, hat das Gericht vorgestellt. Also ich habe keinen einzigen Namen richtig verstanden. Ich habe dann im späteren Verlauf herausgefunden, wie die Leute heissen, aber so im ersten Moment, das ist mir zu schnell gegangen.
Ja, ist mir gleich gegangen. Und so laut war es irgendwie auch nicht.
Nein, sie hatten kein Mikrofon gehabt. Dann hat die Referentin ihren Urteilsentwurf, man kann es nicht anders sagen, vorgelesen.
Ja.
Sehr juristisch,
mhm.
Durch das für den Hörer relativ trocken. Aber sie hat auf Deutsch gelesen, zum Glück,
dass wir sie mitkommen. Ja, aber ich habe mir das schon auch überlegt. Ich meine, wir kennen ja den Fall, aber es hat ja noch, man muss sagen, noch mehr Zuschauer gehabt. Ob jetzt die wirklich rausgekommen sind, um was es geht, weiß ich jetzt nicht. Also nicht, das ist nicht eine Kritik, aber es ist halt einfach das Übliche, wenn du nicht drin bist und den Fall kennst. Ich weiß nicht, ob du das als Laie sowieso kannst irgendwie einschätzen, um was geht es tatsächlich.
Gut, aber ich nehme auch die anderen Zuschauer an sich, sind gekommen für die Show und weniger wahrscheinlich für den Einzelfall.
Das kann sein.
Das kann sein. Sie hat schon eine Prozessgeschichte kurz vorgelesen.
Ja.
Und dann hat sie dann ihre Erwägungen vorgetragen. Können wir ja vielleicht später noch inhaltlich darauf zu sprechen kommen. Dann hat nachher ein Gegenreferent hat dann seine Sicht von den Dingen verlesen. Also da hat jemand einen Gegenantrag gestellt,
genau.
Und darum hat es auch eine öffentliche Urteilsberatung.
Genau.
Der zweite, also der Gegenreferent, der hat mich in seinem Vortrag viel emotionaler gedunkt.
Es war, glaube ich, auch mehr frei geredet gewesen. Hat so ein bisschen gewirkt.
Ja, und man muss auch sagen, mir persönlich, auch vom Ergebnis her, hat mir die besser gefallen.
Aber ich würde sagen, wir sind da ein bisschen vorbelastet.
Aber er hat mich dunkt, dass er eine weitere Sicht hat. Also die Referentin ist schon sehr am Rechtlichen geklebt. Oder? Und er hat doch das in einen viel grösseren Kontext gestellt, die ganze Geschichte. Also er ist mir mehr vorgekommen wie das Bundesgericht.
Ja, offensichtlich ja, aber auch, also nein, jetzt tue ich einen Spoiler. er ist der Einzige geblieben, um das vorwegzunehmen. Aber ja, es hat ein bisschen was, ja.
Also weißt du, wie ich meine? Ich meine, vom Bundesgericht hast du ja die Vorstellung, also wir haben ja die Frage, aus unserer Sicht, haben wir die Frage nach Lausanne getragen, genügt das Gutachten, das die Behörden gemacht haben, genügt das von der Qualität her? Wir haben ein methodenkritisches Gutachten gehabt, das sagt, es genügt nicht, von einer Riesenkapazität. Und wir haben nochmals ein Gutachten gehabt von einer behandelten psychiatrischen Therapeutin oder Therapeut, der auch sagt, zu einem anderen Schluss kommt. Jetzt beim Therapeut, wo der Klient behandelt, kann man sagen, okay, der ist in einem gewissen Maß vielleicht befangen, zu nahe oder zu wenig unabhängig. Aber beim methodenkritischen Gutachten, wo sich ja einfach mit dem Gutachten aus handwerklicher Sicht auseinandergesetzt hat, ist das nochmal eine andere Frage. Du kannst nicht einfach jeden Privatgutachter in den gleichen Topf rühren, finde ich.
Finde ich auch. Aber und jetzt, die Frage ist
sagen,
aber nicht
eben,
Thema.
Und was ich wollte sagen, wir tragen, in unserer Sicht tragen wir diese Frage auf.
Ja.
Und man kann es vorwegnehmen, die Referentin hat das weggetatscht, nämlich mit einfach der alten Rechtsprechung zu Privatgutachten.
Ja.
Das hat denen wie nicht gelangt, um das Gutachten von der Behörden wirklich kritisch zu hinterfragen.
Also und das hat niemand. Das hat, der Gegenantrag hat diesen Teil nicht aufgenommen. Es ist nicht um das gegangen.
Genau, also für die Bundesrichterinnen und Bundesrichter, die haben ganz eine andere Frage beantwortet, ja, als wir gemeint haben, dort aufzutragen.
Ja.
Also die haben das SEC abgehandelt im Sinn, es ist ein Privatgutachten, das hat grundsätzlich keinen Wert. Und dann hat die Referentin hat en Detail die Rechtsprechung vom Bundesgericht zusammengefasst. Wir haben die Rechtsprechung gekannt und darum sind wir enttäuscht, weil es gibt jetzt doch neue Bücher, neue Lehrmeinungen, wo wir intensiv daraus zitiert haben. Oder? Es ist altbekannt, das Handbuch von Thierry Urweiler, Endras, Hachtel und Graf, Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie. Also haben wir intensiv daraus zitiert und dort ist der Ball nicht aufgenommen worden. Also die haben jetzt die neue Lehrmeinung hinsichtlich Privatgutachten. Das war für sie nicht Anlass gewesen, allenfalls die Rechtsprechung in Frage zu stellen, die die Referentin natürlich sehr gut zusammengefasst hat.
Ja.
Also hast du das auch so ein bisschen gesehen?
Mhm. Ja,
du schüttelst...
Ja.
Du schüttelst nicht den Kopf, du nickst.
Ja, ich bin ein bisschen... ernüchtert, sagen wir es mal so.
Ja, wir sind ein bisschen enttäuscht. Ja,
ja, es öffnet so für mich ganz viele Fragen, ganz viele Sorgen, dass man also, und das ist ja schon oft, das ist ja schon eingegangen worden, dass das private methodenkritische Gutachten von jemandem gemacht worden ist, der sonst auch behördliche macht. Man hat immer so nicht per se irgendwie etwas abgesprochen, aber gefunden, ja, aber du bist halt eben doch privat. Und wenn man sich dann weiter überlegt, und das ist ein bisschen das, was mir die ganze Zeit im Kopf umschwirrt, ein methodenkritisches Gutachten vermag man ja auch eher als Privatgutachten. Und dann hat man eins, wo trotzdem nur ein Privatgutachten ist und vermag das Behördliche nicht kippen. Ja. Ich mache jetzt mal Pünktli, aber das macht mir Sorgen.
Ja. Was mich dann noch gestört hat, oder sie wischen es dann so weg mit der Argumentation, ja, bei einem Privatgutachten liegt es ja dann in der Hand von der Partei, ob man es einreicht oder nicht. Aber faktisch, wir haben es eingereicht. Oder sagen wir, wenn jetzt das methodenkritische Gutachten zum Schluss kommen werde, wäre das Hauptgutachten ist völlig makellos. Und wir hätten es nicht eingereicht, hätte ja die Justiz nichts verloren.
Nein.
Sondern man hätte dann einfach auf das Gutachten abgestellt. Wenn wir jetzt aber das methodenkritische Gutachten einreichen, kann man doch das nicht mit dem Argument wegwischen, ja, sie haben es eingereicht, aber sie hätten es ja nicht eingereicht, wenn es nicht im Sinn von der Verteidigung gewesen wäre. Aber ich möchte einfach sagen, ja, aber es ist da, es ist jetzt halt im Sinn von der Verteidigung, aber das liegt ja nicht am methodenkritischen Gutachten per se, sondern es liegt einfach an der mangelnden Qualität vom Hauptgutachten. Und nachher, wenn man jetzt schaut, ich habe die Rechnung für gesucht für das methodenkritische Gutachten. Ich meine, das hat 2'000 Franken gekostet. Also haben die wirklich allen Ernstes den Eindruck, dass eine riesige Kapazität auf diesem Bereich, ich habe jetzt leider nicht gefragt, ob ich jetzt so einen Namen darf nennen, darum nennen nicht, aber wegen 2'000 Franken für irgendeine Partei ein Gutachten schreibt, wo er nicht wirklich dahinterstehen würde. Das ist doch ein völlig billiger Ausweg, um sich nicht wirklich fachlich mit einem Gutachten auseinandersetzen. Und das stört mich, dass die sehr viel Aufwand betrieben haben in Lausanne, aber nicht wirklich zu dem Kern von der Sache vorgestoßen sind, nämlich sich mit dem Gutachten auseinandersetzen. Genügt, dass das Gutachten von der Behörde genügt wirklich in der Qualität. Und das umgeht man ganz billig, indem man einfach jede Kritik wegwischt. Ah, es ist ja privat, das ist ja gefällig. Nein, es könnte gefällig sein, aber darum hat man ja, wir Juristen müssen darum genug Know-how haben, um das beurteilen, ob das wirklich nur eine Gefälligkeitsarbeit ist oder ob es halt wirklich eine fundierte Kritik ist. Und das ist der Ball, den du vorher mir zugespielt hast, oder? Es ernüchtert uns und wirft uns die Frage aus, ja, was können wir denn noch machen?
Ja, weil Fakt ist ja, das Methodenkritische hat ja nur gesagt, das Gutachten ist schwierig in der Schlussfolgerung. Es hat Zweifel gesagt. Wir haben ja nicht das andere, was das Gegenteil gesagt hat, sondern wir haben gesagt, hey, das lange nicht, ich müsste nochmal ein neues einholen.
Eben, ja, das verstehe ich eh nicht. Man hat da eine Befundlage, die ein bisschen trümmelig ist. Also da muss doch... Und dann hat man über 4/5 Instanzen einen riesen Aufwand, um das wegdiskutieren, unsere Kritik, unsere Zweifel, oder? Oder man will sie gar nicht sehen, man lässt sich nicht mehr auf Debatten ein. Anstatt der ganzen Aufwand, den jetzt das Bundesgericht hatte, mit dem Raussuchen und ist jetzt genug gerügt oder ist nicht gerügt worden, hey, der ganze Aufwand hätte man sich einfach sparen können, indem man halt das Obergutachten einholt, wo dann halt unsere Kritik auch aufnimmt und erklärt, warum allenfalls unsere Kritik falsch ist. Aber dann hast du eine Diskussion an der eigentlichen Materie und nicht die Debatte, ob man jetzt eine Debatte führt.
Ja.
Ich möchte schnell, wenn du erlaubst, aus unserer methodenkritischen Begutachtung was vorzulesen. Also er sagt ja, es sei ein ungewöhnlicher Befund vom Hauptgutachter und darum brauche ich eine sorgfältige Begründung. Mhm. Also er sagt nicht, man kann es nicht begründen. Er sagt nicht, Begründung ist falsch, sondern er sagt, es ist außergewöhnlich und braucht darum eine eingehende Begründung.
Das ist richtig, ja.
Dass dann das Bundesgericht oder mehrere Gerichtsinstanzen finden, dass denn das nicht einfordert, dann holt man doch von dem Hauptgutachter, wenn man schon nicht ein neues machen will, dann sagt man doch dem Hauptgutachter, okay, Hauptgutachter, da gibt es ein paar Fragen, du doch klärend dazu Stellung nehmen. Wieso macht man so etwas nicht?
Aber dort wird ja der Ball dann wieder der Partei zurückgeschoben, oder? Wir hätten jetzt die Frage stellen, im Rahmen von der Stellungnahme zum Gutachter.
Ja. Gut, und nachher sagt er eben, es ist ein außergewöhnlicher Befund und nachher schreibt unser Gutachter, methodenkritischer Gutachter, diesbezüglich ist aus methodenkritischer Sicht problematisch, dass der Unterzeichner Mühe hat, die Schlussfolgerung des Gutachters anhand der Befunde nachzuvollziehen. Also wenn das nicht zu Fragen von Seiten von der Juristen Anlass bietet, was denn?
Ja, aber Doreen, das sind die Fragen, die eben nicht wirklich Thema gsi sind. Sondern es war Thema gsi Privatgutachten, oder ist in einem nicht unabhängig, ist in einem Auftragsverhältnis, egal ob es etablierte Fachperson ist oder nicht. Punkt.
Also ich noch zwei, drei kleine Zitate. Dadurch entsteht der Eindruck eines spekulativen Störungskonzepts. Und dann die in eine überdies wenig aussagekräftig bzw. unspezifische Diagnose begründen. Ja, eben, also mir fällt es, also ich finde, jetzt hat man so viel Aufwand seitens von der Justiz betrieben, aber wirklich über die Qualität des Gutachters hat man einfach nicht diskutiert.
Nein.
Und das gibt für mich nur die Schlussfolgerung, wir Juristen haben zu wenig Kapazitäten und wir sind dem Know-how von diesen Gutachtern ausgeliefert.
Ja, das kann man so zusammenfassen, ja.
Also sonst würden wir es ja diskutieren und kritisch hinterfragen und allenfalls auch kritisieren.
Müssen wir, ja. Müssen wir definitiv.
Was ich auch noch ein bisschen komisch gefunden habe, uns wird vorgeworfen, wir hätten zum Teil appellatorische Kritik geäussert. Aber wenn wir sagen, Hauptgutachten ist aus methodisch-kritischer Sicht ungenügend.
Ja.
Und wir ein methodenkritisches Gutachten einreichen, das sich im Detail zu dem äußert und wir ja das auch wieder den Ball aufnehmen, dann frage ich mich schon, was müssen wir machen, dass nicht Kritik nicht appellatorisch ist?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ja.
Vor allem, wenn dann die Vorinstanzen die Diskussion verweigern, indem sie einfach immer die gleichen Textbausteine kopieren, kommt es ja gar nicht zu einer Debatte. Sie sagen, das Gutachten ist super. Wir sagen ja, nein, es ist ungenügend. Sie sagen wieder, es ist super. Wir sagen, es ist ungenügend. Also wenn dann das Bundesgericht kommt und sagt, wir haben nur appellatorische Kritik, dann muss man ja vorher einhängen und sagen, ja, aber das Urteil an sich, wo wir dagegen anrennen, ist auch nur appellatorisch, weil die schreien einfach genügend, 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 ja, ohne uns zu sagen, warum es genügend ist.
Ja, ich weiss.
Also ich finde es ein bisschen gemein, also es ist jetzt wie ein kleines Kind, das brüllt, aber ich finde es gemein, wie man dann der die Sachdüle ans Bundesgericht trägt, dass man dem so eine hohe Rügeobliegenheit auferlegt, wenn die vorinstanzlichen Urteile sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Also ich finde, wo ist denn der Unterschied zwischen hinreichende Begründung unter reiner Behauptung. Das ist ein ganz schmaler Grad und du kannst ja immer sagen, es ist nur eine Behauptung. Also wo ist die Begründung und wo ist die Behauptung? Also ich finde es noch schwierig, unsere Beschwerden zu sagen, es ist nur eine Behauptung.
Gut, zum Glück sind sich ja nicht alle einig. Das war ja immerhin das Positive. Auch das Bundesgericht intern ist nicht ganz einig, ob jetzt das wirklich appellatorisch ist, immer oder doch nicht immer, oder wie fest oder doch nicht fest. Und wie fest man es eben am Kläger, wie du es nennst, oder dem Beschwerdeführer oder dem, was aufträgt, kann anlasten. Immerhin das, finde ich. Aber auch wahnsinnige Hürden, wo man muss überwältigen muss, um dass man beurteilt bekommt, was eigentlich die Grundsatzfrage ist. Und so eine wichtige Frage, wo es ja wirklich so viel Literatur, neue Rechtsprechung sogar teilweise dazu gibt, dass man das muss überdenken.
Ja, oder zumindest hätte ich erwartet, dass nicht einfach die Rechtsprechung vorgelesen wird, die Zusammenfassung von der Rechtsprechung, sondern die Rechtsprechung hat sich zu weiterentwickeln. Und dann gibt es neue Lehrmeinungen. Und dann hat man sich mit denen auseinandersetzen.
Ja.
Und das ist doch eine Aufgabe vom Bundesgericht, dass sie sagt, okay, wir hinterfragen jetzt nochmal, was ist wirklich der Wert von einem Privatgutrecht?
Ja, und eben weiterdenken, das ist mein Punkt. Wenn man sagt, Privatgutachten sind nur Parteibehauptungen und sind nicht unabhängig, was ist ja unsere Chance, um irgendein Gutachten in Frage zu stellen?
Ja, nichts, gibt es nicht mehr.
Ja, eben, und das ist das, was mich so aufleitet. Das ist das, wo ich irgendwie denke, oh Gott. Wenn eben, ausgeliefert, Gutachter X sagt Z, für immer und ewig in Stein gemeißelt. Okay.
Also gut, dann hat eben der Gegenreferent hat dann referiert. Ich habe einen grossartigen Vortrag gefunden. Er hat aus Goethe zitiert. Und er hat Odysseus, hat er da den Fall ein bisschen verglichen, wie der Odysseus, der an einen Mast gebunden wird, damit die Sirenen nicht locken können. Also nein, ganz gross gsi auch. Auch rhetorisch. Also eben, es war nicht nur einfach juristisch trocken. Dann ist der dritte Meinung, also der dritte Bundesrichter, der hat auch wieder auf Deutsch gelesen. Mir ist aufgefallen bei diesem Positionsbezug, dass die aufeinander haben können Bezug nehmen. Das heisst, man hat den Hauptantrag von der Referentin gewusst und den Gegenantrag vom Gegenreferenten, die haben es gekannt. Also es war nicht eine Debatte im Sinne, man hat frei die einzelnen Rechtsfragen erörtert, sondern jeder hat etwas vorbereitet, vorgelesen.
Ja, es ist schon auch noch, ich glaube, teilweise ergänzt worden, so gerade spontan. Aber die Mehrheit ist bekannt gewesen, ja. Also, habe ich auf jeden Fall das Gefühl gehabt.
Die vierte war eine Bundesrichterin gewesen. Die hat auf Italienisch gelesen. Mhm. Die hat dann gemeint, die griechische Mythologie verharmlose Konsequenzen und der Fall. Ich habe jetzt, ja. Hast du das auch gefunden?
Nein, das finde ich nicht. Ja, das ist, ja.
Dann hat der Präsident gelesen auf Französisch. Mhm. Und er hat dann immerhin da das Buch, das ich vorhin zitiert habe, Urwiler und E. Altera, hat er einmal zitiert. Hat Bezug genommen auf das Buch.
Dann ist es keine 30 Sekunden gegangen und der Herr Duribonin hat seinen Laptop getippt.
Dann hat die Gerichtsschreiberin auf eine Stellungnahme verzichtet. Dann hat es eine zweite Runde gegeben, wo die Referentin nochmal geantwortet hat auf den Gegenreferent.
Also alle haben nochmal.
Ja, alle haben nochmal. Ja. Der mit der Gegenmeinung hat gesagt, er mache sich keine Illusionen, die Meinungen sei gemacht, das sei 4-1. Hat sich dann aber doch nicht nochmal auf die Sache einzugehen. Mit 4 Punkten. Dann die dritte Meinung und die vierte Meinung haben sich dann auch mit diesen Einwänden nochmal auseinandergesetzt. Und dann hat es sogar noch eine dritte Runde gegeben, wo der Gegenreferent nochmals das Wort gewünscht hat.
Das hat mich begeistert.
Das hat uns begeistert, das können wir jetzt vielleicht nicht hier erzählen. Aber, oder?
Wohl, man könnte es erzählen. Er ist auf die tatsächlichen, faktischen Konsequenzen, die der Entscheid mit sich bringt, eingegangen. Also was heisst es im alltäglichen Leben? Was bedeutet jetzt das? Es ist eben nicht, wir entscheiden über juristische Fragen, sondern es betrifft den Menschen nachher hinten dran. Und was bedeutet das im alltäglichen Leben?
In der Umsetzung. Also für den Menschen, aber auch in der Umsetzung.
Weil ich genau das denke und dann
kommt. Aber das wäre doch die Aufgabe vom Bundesgericht. Ja. Also das ist ja eine Rechtsfrage, oder Recht ist ja nicht losgelöst von den Konsequenzen, sondern immer im Hinblick auf Konsequenzen.
Ja,
und dann ist dann abgestimmt worden mit Hand aufheben.
Ja.
4-1 gegen uns.
Hast du eigentlich auch ausstrecken?
Wieso?
Du hast auch eine Meinung dort drin gehabt.
Oder? Ich habe auch eine Meinung gehabt, ja. Dann hat man noch über die Kosten debattiert. Und dann hat der Präsident das Urteil verkündet. Und dann ist die Weibel im Führer gestürmt und hat sofort so eine menschliche Schranke aufgebaut. Und hat uns rausgewiesen. Da ich noch am Tippen war, bin ich nicht gerade aufgekumpelt und rausgerannt. Und dann hat sie mir also dreimal gesagt, ich muss jetzt gehen.
Ja.
Das habe ich ein bisschen komisch gefunden.
Ja. Ich glaube, es sind glaube alle verschrocken, dass du dich verabschiedet hast. Obwohl wir das ja eigentlich immer machen. Wenn wir aus dem Gerichtssaal laufen, dann müssen wir uns immer verabschieden. Aber ich glaube, die waren überrascht gewesen.
Dass jemand gerade hier sagt?
Ja.
Das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist einfach aufgefallen, dass man mir etwa dreimal gesagt hat, ich darf ihn nicht aufnehmen.
Das stimmt. Das ist, weißt du, so. Es ist eben Duri Bonin, Podcaster und Anwalt. Das hat sich jetzt eben leider rumgesprochen.
Nein, nein, das glaube ich nicht.
Einmal.
Nein, nein, ich glaube nicht, dass das Bundesgericht das lässt, aber ja. Ja, dann sind wir raus und versuchen das jetzt zu verdauen.
Ja.
Ich schlage vor, wir suchen ein lauschiges Plätzchen und trinken dann mal ein Bier.
Und lernen die Eindrücke auf uns wirken. Aber es ist also, auch wenn das Resultat, kann man ja sagen, nicht zu unserer Zufriedenheit ist, es ist imposant, das mal zu erleben.
Es ist imposant, das mal zu erleben. Jetzt, wir haben ja, also, wir haben ja beide auch mal bei Gericht geschafft.
Ja.
Und ich versuche mich jetzt gerade zurückzuerinnern, wie dort die Urteilsberatungen gewesen sind. Das ist ja dort überhaupt nicht, da hat schon jeder vorbereitet mit Handnotizen. Aber so ausformuliert, wie es jetzt da die 5 Bundesrichterinnen und Bundesrichter gemacht, habe ich jetzt das in der Praxis bis jetzt noch nie erlebt. Und beim Obergericht ist auch noch in der Anfangsphase von meiner juristischen Anwaltskarriere ist auch noch gewesen, dass du öffentliche Urteilsbegründungen gehabt hast. Und dort war es auch so gewesen, dass der Referent seinen Urteilsvorschlag vorgelesen hat. Ich verstehe nicht, warum man denn das vorliest und nicht einfach knapp und knackig. Das kannst du auch ein bisschen frei vortragen. Aber da müssen wir nicht mit Stein werfen, weil wir selber Anwälte lesen ja auch Zeug vor. Es ist ja ein Vorlesen durch und durch und eben nicht ein freies Plädieren. Weil man eben auch keinen Beweis abnimmt, ist das denn überhaupt möglich so? Aber aus meiner Gerichtszeit ist es viel freier gewesen, die Debatte. Weißt du, da ist ja schon durchs Vorlesen hat man nur so bedingt ist ja zu wirklich einer Reibe und einer Auseinandersetzung gekommen an der Thematik.
Das stimmt, ja. Aber so ein bisschen kann man sagen, ist schon so gewesen. Aber ja, das stimmt, das ist sehr beschränkt der Fall gewesen.
Aber vielleicht liegt es eben daran, dass die Meinungen zu sehr gemacht schon gewesen sind. Aber ich frage mich auch, oder jetzt hast du 4-1, aber wenn du derart vorbereitet reingehst, dann ist es ja nur eine Vorlesung von Meinungen und ein Aufstrecken und gar keine Urteilsberatung im Sinn, wir debattieren jetzt darüber. Weißt du, wie ich meine?
Ja, weiss,
du liest es vor, weil du musst dann gar nicht vorlesen, weil die Meinung, das ist ja wie im Griechischen, früher in der Gerichtsverhandlung, hat man einfach, es ist plädiert worden und dann hat man gerade das Urteil gefällt mit Aufstrecken. Also man hat nicht mehr diskutiert im Gerichtergremium. Und so ein Vorlesen verhindert ja auch ein Stück weit die Auseinandersetzung an der Sache.
Ja, vielleicht ist das eben vorher schon.
In der Cafeteria?
Nein, mehr einfach, ich weiß ja nicht, wie das genau läuft, aber man kriegt den Antrag und vielleicht eben den Gegenantrag. Und, also offensichtlich haben sie das gekannt, aber vielleicht ist man dann eben schon, hat man die Auseinandersetzung schriftlich schon und hat dann eben vielleicht doch das Gefühl, man weiss nicht jetzt, was A oder B sagt und hofft dann, dass das, was man in dem Gegenantrag beispielsweise aufgeschrieben hat, dass es irgendwie sich ein bisschen setzt und ein bisschen vor sich eingedeiht und vielleicht anlässlich von dieser Beratung dann tatsächlich eben etwas bewirken kann. Das ist jetzt meine Hoffnung.
Gut, aber wir haben viel zu wenig Erfahrung.
Nein, wir wissen es nicht. Nein, ja.
Aber das war jetzt nicht eine Debatte, die man ernsthaft diskutiert hat, sondern man hat Meinungen gehabt, man hat sie vorgetragen und das war es.
Ja, ich brauche ein Bier.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.